Aktuell gibt's über 100 chinesische Automarken. Und ein Großteil davon würde gerne in Europa Fuß fassen. Wir reden von einem etablierten, gesättigten Markt, wo Kunden bereit sind, auch relativ viel Geld für so ein Auto auszugeben. Die Listenpreise in Europa sind in der Regel doppelt so hoch wie in China, weil in China einerseits natürlich die Kaufkraft zwar noch nicht ganz dort ist, aber andererseits wir auch einen massiven Verdrängungswettbewerb haben. Das heißt, aktuell geistern da 40-50% Rabatte um und um.
Vor einiger Zeit bekam ich von einem guten Bekannten ein Magazin in die Hand gedrückt und ich blätterte dann durch und stieß auf ein Interview mit Florian Kunert. Ich fragte dann Florian für ein Podcast-Interview an. Er sagte zum Glück zu, denn wer Wirtschaftsmedien aufmerksam verfolgt, der weiß und der sieht, dass die Automobilbranche vor einer großen oder vor mehreren großen Herausforderungen steht. Und das betrifft auch Autohäuser. Und Florian hilft sozusagen als strategischer Partner Autohäusern dabei, echte Kunden- und Kundinnenerlebnisse zu schaffen, einfach einmal die Brille aufzusetzen und alles aus der Kundinnenperspektive zu sehen, um so echte Erlebnisse zu schaffen. Und darüber hinaus hilft er auch Autohäusern eben dabei, resilienter zu werden und auch den Wandel mitzugestalten. Und wenn es nach Florian geht, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ein Autohaus in Zukunft ein ganzheitlicher Mobilitätsdienstleister wird. Was das genau bedeutet, das erzählt Florian im Podcast-Interview. Aber wir sprechen auch über andere Dinge, wie zum Beispiel, was können wir denn alle von Autohäusern lernen? Oder was hat es mit dem Begriff China Speed auf sich? Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit dem Automotive Business Coach Florian Kunert. Du bist seit 1997 in der Automobilbranche tätig, Florian. Warum, ist die Frage. Warum so lange?
Warum so lange? Ich bin noch immer infiziert mit dem Autovirus. Das heißt, das Produkt fasziniert mich nach wie vor. Ich habe so die innere Einstellung, ich umarme die Veränderung und die Branche ist gerade in der größten Veränderung ihrer Geschichte. Und die Dinge, die jetzt gerade passieren, über die habe ich vor 20 Jahren meine Diplomarbeit geschrieben. Und es ist noch immer so, dass ich steige in ein Auto ein und möchte spüren, möchte fahren. Und das Produkt hat mich einfach, ja, ich bin mit dem Autovirus infiziert, so ist es. Ja.
Um was ist es konkret gegangen bei deiner Diplomarbeit?
Die ging zum Thema alternative Antriebe. War in dem Fall für Magna International in Graz und in Kanada. Und aus dem heraus ist dann tatsächlich ein Projekt, also nicht entstanden, sondern ich habe für ein Projekt diese Diplomarbeit gemacht und es ist in das Projekt eingeflossen. Und wie gesagt, die Dinge, über die ich damals geschrieben habe, die kommen jetzt so langsam mal alle daher. Nicht, weil ich ein Visionär gewesen wäre, sondern weil es einfach so lange gedauert hat mit Öllobby und Co. Ja.
Haben zu der damaligen Zeit mehrere Menschen so gedacht, alternative Antriebssysteme, was da in Zukunft kommen kann? Oder du hast gesagt, zwar kein Visionär, aber warst du da eher alleine mit deiner Meinung oder hat es da mehrere gegeben?
Es gab zu dem Thema, was Diplomarbeiten betrifft, relativ wenig, aber die Hersteller hatten schon sehr viele Fahrzeugkonzepte und verschiedene Antriebskonzepte. Und ich habe im Prinzip einfach nur recherchiert, es gab jetzt keine wissenschaftlichen Arbeiten dazu, sondern ich habe quasi Hersteller für Hersteller bildlich gesprochen abgeklappert und habe halt dann einerseits einmal diese Antriebskonzepte erklärt, andererseits sie in einem Marktforschungs-Marketing-Kontext bewertet und habe zusätzlich die Märkte in Nordamerika, also NAFTA und Europa analysiert und quasi daraus dann Rückschlüsse gezogen, welche Antriebskonzepte machen wohl für welche Region Sinn. Welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? Und diese Schlüsse wurden dann tatsächlich für das Projekt bei Magna verwendet und sind da eingeflossen, ja.
Wann würdest du sagen, hat die Veränderung wirklich begonnen? Gibt's da einen Stichtag?
Einen Stichtag gibt's nicht, aber wo so richtig Bewegung in die ganze Sache gekommen ist, ist tatsächlich durch Tesla. Weil es der Elon Musk in dem Fall, auch wenn er gar nicht Tesla erfunden hat, es geschafft hat, wie soll ich sagen, das Thema ganzheitlich anzugehen, zu sagen, so Elektroauto ist das eine, das andere ist aber die Infrastruktur, es muss watschen einfach sein, wir brauchen Die Usability ist extrem wichtig, dass das Fahrzeug benutzerfreundlich ist, dass es eigentlich ein iPad auf Rädern ist und außenrum ist eine Karosserie. Und der hat einfach Dinge radikal anders gedacht, ohne dass ich jetzt ein Fan von ihm wäre. Vor allen Dingen politisch bin ich gar kein Fan von ihm. Aber er hat tatsächlich die Branche im Nachhinein betrachtet ein Stück weit revolutioniert und die europäischen Hersteller waren dann gezwungen, ein Stück weit Jahre später dann zu orientieren. Ich meine, da gab es noch viele andere Dinge, Dieselskandal von Volkswagen etc. waren auch Brandbeschleuniger. Aber wenn man es jetzt so sagen müsste, Zeitpunkt, ich würde sagen, als Tesla im Prinzip mit Model S und dann den nachfolgenden Modellen einigermaßen bekannt und groß geworden ist. Ja.
Wann kam bei dir die Veränderung zur Selbstständigkeit und warum war da dann dieser Schritt da, dass du gesagt hast, Weg von deinen bisherigen Arbeitgebern oder Weg aus der Privatwirtschaft und hin in die Selbstständigkeit?
Also die banalste Erklärung ist, dass ich selber aus einer Unternehmerfamilie stamme. Das heißt, irgend so eine Art von Unternehmergehen wurde mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt. Und das jetzt ist jetzt gar kein Schulterklopfen, sondern das ist eher der Punkt, dass man im Angestellten-Dasein, wenn man eben mit einem gewissen unternehmerischen Denken auf die Reise geschickt wurde, in den Angestelltenstationen immer ansteht dann. Ich möchte immer über den Tellerrand hinausschauen und meinen Horizont erweitern. Und das ist in einem Konzern oder generell als Angestellter stößt man an Grenzen. Dann kann man versuchen, ob man diese Grenzen verschieben kann, aber irgendwann merkt man einfach, okay, ich sollte mein eigenes Ding machen. Das heißt, Langzeitziel war es irgendwie schon immer von mir. Mir war nur wichtig, dass ich nicht einer dieser Unternehmensberater oder Coaches werde, die frisch von der Uni der Welt erklären wollen, wie die Welt eigentlich funktioniert, sondern ich habe im Prinzip von der Lehre über die einzelnen, also von der Lehre bis ins Management kann man es mal so zusammenfassen, einerseits und andererseits war es mir wichtig, dass ich alle Stationen vorher absolviere. Also die Lehre und Berufsausbildung war bei BMW, also war das meine Station Hersteller. Dann war, ich habe gerade schon die Diplomarbeit erwähnt, da habe ich erst ein Praktikum gemacht, ein Praxissemester gemacht, wo ich auch ins Ausland eben geschickt wurde, bei Magna. Das war dann nochmal Station großer Gesamtfahrzeugzulieferer, der im Prinzip alles abdecken kann, was Zulieferbusiness betrifft. Dann die nächste Station, 9 Jahre Porsche Holding. Im Prinzip das Thema Großhandel, dass ich das intensiv kennenlernen kann. Dann bin ich abgeworben worden von der Papas Gruppe und war dort eben im Einzelhandel und habe dann am Ende des Tages die ganzen Jahre vor meiner Selbstständigkeit alle Stationen, die man in der Autobranche so machen kann, habe ich im Inland und Ausland absolvieren dürfen. Und dann war für mich so der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt sollte ich eigentlich mit allen Wassern gewaschen sein und genügend Erfahrung haben, um da entsprechend auch von den Kunden angenommen zu werden. Ja. Ich hoffe, das gibt eine gute Antwort.
Definitiv. Und wahrscheinlich auch, weil du ein Problem erkannt hast, oder? Also weil du hast gesagt, zuletzt warst du bei Papas und du bist für Autohäuser zuständig. Also gab es da ein spezielles Problem, was du gesehen hast und gedacht hast, okay, das kann man ja irgendwie lösen und da könnte ich mehr Autohäusern helfen.
Also das Problem war jetzt nicht auf Papas bezogen, sondern tatsächlich auf, ich würde sagen, 80% der Autohäuser, die ich vorher kennenlernen, mit ihnen arbeiten oder in ihnen arbeiten durfte. Und das Problem ist tatsächlich Folgendes, dass meiner Meinung nach bei der zweitgrößten Investition nach dem Eigenheim die Kunden sich einfach ein besseres Kundenerlebnis schlicht und ergreifend erwarten dürfen. Das ist, manche Kunden werden wie eine Nummer behandelt oder sehr viele Kunden werden wie eine Nummer behandelt. Es wird die Emotionen nicht genug bedient. Ich meine, es gibt, normalerweise freuen sich die Leute wie ein kleines Kind, wenn sie da ihr neues Auto übernehmen dürfen, egal ob es ein Dienstwagen ist oder privat. Und das kann man schon ein Stück weit feiern und da ein Erlebnis draus machen. Und wenn man dann das Fahrzeug besitzt, ist das Gleiche. Wir reden auch da von der zweitgrößten Investition nach dem Eigenheim, was die Unterhaltskosten quasi betrifft für ein Auto. Und das ist höchst ernüchternd, was man da selber auch, also ich auch, was mich selbst betrifft, immer wieder erleben musste über die Jahre. Wenn man der 20. in der Schlange ist, um gnädigerweise sein Auto abgeben zu dürfen in den Service und dann zwischen 800 und 1000 irgendwas Euro dafür ablegt und eigentlich behandelt wird, als wäre man ein Bittsteller, dann, das waren die Gründe, warum ich gesagt habe, okay, da sollte ich meinen kleinen Beitrag leisten, dass sich das ändert, dass zumindest ein gewisser Prozentsatz an Autohäusern das in Zukunft anders handhabt und ich ihnen Werkzeuge an die Hand gibt, dass das so funktioniert, dass dann Kunden auch mit strahlenden Augen da rausgehen und sagen, so, ich würde eigentlich niemals woanders mein Auto kaufen und servicieren wollen. Ja.
Ging es der Branche so gut, dass diese Einstellung gegenüber Kunden stattgefunden hat oder auch diese, ich sage jetzt mal, Anti-Kunden-Orientierung?
Ich würde es nicht ganz anti bezeichnen, aber du triffst natürlich auf den Punkt. Ja, der Branche ging es ganz sicher zu gut. Hochmut kommt bekanntlich immer vor dem Fall. Und der Hochmut war gerade bei den europäischen Herstellern lange Zeit schon sehr stark ausgeprägt. Man braucht sich nur diverse Interviews und diverse Aussagen von diversen Vorstandsvorsitzenden anschauen. Ja, ich bin da anders erzogen. Für mich ist Understatement und Bescheidenheit grundsätzlich mal eine Tugend. Deswegen kann man trotzdem präsentieren, was man kann und wofür man steht. Aber das ist sicher ein Aspekt. Nächstes ist, dass wir in Österreich ganz klar in einem gesättigten Markt waren über all die Jahre und es ist eigentlich noch immer so. Das heißt, der war dann auch künstlich gepusht und man hört heute noch immer Aussagen von Autohäusern quasi, ja, warum soll man irgendwas ändern? Die Werkstatt ist doch voll. Aber das ist halt also ein kurzfristiger Blickwinkel, weil Elektromobilität ist nicht nur da, sondern sie ist gekommen, um zu bleiben und sie wird die führende Form von Mobilität ganz sicher sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass ein Elektroauto halt nur ein Drittel bewegte Teile hat verglichen zum Verbrenner, dann kann man sehr schnell sich ausrechnen, was das fürs Werkstattgeschäft bedeutet, ja, und wie sich das verändern wird. Und da reden wir noch gar nicht über sinkende Margen im Neuwagenverkauf und andere Vertriebsmodelle etc. Also wir sind gerade im größten Wandel seit 130 Jahren. Und ja, da war sicher vorher relativ viel Hochmut und Komfortzone dabei. Ja.
Wie baut man ein resilientes Autohaus nun auf, das für die Zukunft gewappnet ist?
Ich würde sagen, das gilt eigentlich für nahezu alle Branchen, die mit Endkonsumenten zu tun haben. Man richtet es meiner Meinung nach komplett nach den Kunden aus. Also ich mache regelmäßig die Kundenreise im Autohaus. Das heißt, ich fahre da hin, schaue, wie finde ich überhaupt hin zu dem Autohaus. Ist das leicht? Ist das schwierig? Gibt es einen freien Parkplatz? Ist das ausgewiesen, wo ich mich hinparkieren darf oder nicht? Dann gehe ich rein, schaue erstmal, wo ist überhaupt der Eingang. Das ist bei manchen Autohäusern auch unklar. Da kommen viele Kunden über den Seiteneingang rein. Wer ist das erste Gesicht, was ich sehe? Lächelt mich dieses Gesicht an? Kommen da warmherzige Worte, herzlich willkommen oder sowas in die Richtung oder kriegt man eigentlich überhaupt keine Aussage? Was sind dann die ersten Fragen, wenn man ins Gespräch kommt, die einem gestellt werden? Welche Dienstleistungen werden einem angeboten? Und so geht es eigentlich immer fort. Dann wie bleibt man auch in Kontakt mit den Kunden? Manche Verkäufer sind ja der Meinung, nur weil sie vor 5 Jahren mal ein tolles Verkaufsgespräch gemacht haben und den Kunden da ein sehr teures Fahrzeug umgehängt haben, und sich dann 5 Jahre lang nicht gemeldet haben, dass sie eine hervorragende Kundenbeziehung haben. Die haben schlichtweg gar keine Beziehung zum Kunden und solche Dinge. Ja, also wie gesagt, wir reden über die zweitgrößte Investition nach dem Eigenheim. Also finde ich, haben es die Kunden einfach nur verdient, entsprechend ein Stück weit hofiert zu werden, es fein zu haben, eine angenehme Atmosphäre zu haben und dass man mit ihnen in Kontakt bleibt, dass man ihnen sinnvolle Dinge anbietet, die ihnen das Leben erleichtern, die Convenience bedeuten, die ihnen auch eine Zeitersparnis bringen. Also das sind die Dinge, an denen ich mit Autohäusern arbeite. Um es in einem Satz zu sagen, wer eine hohe Kundenbindung, ein tolles Kundenerlebnis hat, wird sicher auch weiterhin in Zukunft ein Autohaus gut betreiben können.
Das heißt, du denkst, dass Kunden und Kundinnen eher in Zukunft nach der Kundenreise und nach dem Kundenerlebnis kaufen wie nach der Marke. Aber, weil im Endeffekt, wenn man jetzt quasi an ein Autohaus unter Anführungsstrichen gebunden ist, man hat einen guten Kontakt gehabt, über 5 Jahre ist die Beziehung aufrechterhalten worden und dass man dann weniger an der Marke zweifelt, dass man sagt, okay, wähle ich jetzt Automarke A oder Automarke B, sondern dass man aufgrund dieser Kundenreise aktiver bei dieser Marke A bleibt, obwohl vielleicht Marke B gewisse Vorzüge aufweist.
Schau, du sitzt jetzt gerade in Innsbruck. Ich selber habe ich dir vorhin gesagt, habe auch einen Tirol-Bezug. Mein Elternhaus ist in Tirol. Wir haben einige sehr spannende Täler in Tirol. Und im Endeffekt, worauf will ich hinaus? Der Kunde der entscheidet letztendlich nach Bauchgefühl, gerade bei so großen Investitionen. Und jetzt gibt's, bleiben wir mal bei Tirol, gibt's Autohäuser im Pitztal oder im Ötztal, wo mich übrigens mal ein Herstellervertreter gefragt hat, wieso denn eigentlich der Pitztaler nicht im Ötztal kauft und umgekehrt. Ich habe ihm dann erklärt, wie groß der Berg dazwischen ist und vielleicht mal drauf und wie unterschiedlich die Mentalität ist und dass das eigentlich überhaupt nicht ganz zusammenpasst. Aber weg von der Anekdote, da gibt es regionale Autohäuser und die besorgen ihren Kunden eigentlich egal welche Marke. Die haben zwar teilweise Markenverträge, aber wenn der Kunde sagt, so, ich brauche ein Fahrzeug einer anderen Marke, dann organisiert das Autohaus im Ötztal oder im Pitztal oder gerne auch in anderen Tälern, organisiert es für seinen Kunden und organisiert dann auch, wenn Service fällig ist und das natürlich in einer Markenwerkstatt absolviert werden soll, organisiert es auch da wieder alles. Hol- und Bring-Service, dass der Kunde super unkompliziert hat. So, wenn das in Tirol seit 20 Jahren oder 30 Jahren oder noch länger schon hervorragend funktioniert und natürlich in anderen Gegenden Österreichs genauso, sprich im ländlichen Raum vor allen Dingen, wieso soll man das dann nicht in Zukunft in anderen Autohäusern auch hinbringen?
Machst du dann auch Kundenbefragungen, dass du schaust, was hat sich verbessert oder Marktbefragungen oder Kundenerlebniserhebungen?
Also ich bin jetzt kein Marktforschungsinstitut, dass ich da jetzt professionelle Umfragen machen würde, das können andere besser. Aber was ich schon mache, also gerade im heurigen Jahr habe ich sehr viele sogenannte Client-Panels moderiert. Das heißt, da befrage ich als quasi neutraler externer Moderator an einem netten Abend mit ausgesuchten Kunden eines Autohauses, befrage ich die Kunden zur Zufriedenheit mit den Dienstleistungen dieses Autohauses und hake da sehr intensiv nach. Und um die ganze Frage zu beantworten, das sind natürlich dann oftmals auch Autohäuser, mit denen ich schon vorher gearbeitet habe oder im Nachgang dann an Dingen arbeite. Und ich habe ein Beispiel aus Kärnten, da war wirklich ein sensationelles Client-Panel und die Kunden sind extrem stark in den Austausch gegangen, haben sehr, sehr offen darüber gesprochen, haben auch Kritikpunkte sehr konstruktiv und klar rübergebracht. Und lange Rede, kurzer Sinn, da war ein Kunde dabei, den ich dann Monate später wieder zufällig am Hof dieses Autohauses getroffen habe, weil ich dort gerade im Einsatz war, um die Serviceprozesse zusammen mit einem Kollegen zu verbessern. Und wir haben uns quasi von Markenteam zu Markenteam gehangelt, also ein Mehrmarken-Autohaus. Und dann haben wir es erst bei der Premium-Luxus-Marke gemacht und haben dann gewechselt zur Volumensmarke. Und als ich da wirklich bildlich gesprochen von der Luxusmarke, vom Gebäude rübergehe zur Volumensmarke, begegne ich dem Kunden, der hat an dem Tag ein Kapperl aufgehabt, ich habe erst in der zweiten Sekunde gleich erkannt und kommt auf mich zu, freudestrahlend und schüttelt mir die Hand und oh, und so schön, dass wir uns wiedersehen und es war so ein cooler Abend und er muss mir jetzt eine Frage stellen. Und dann habe ich gedacht, so was kommt jetzt und dann sagt er, was wir eigentlich mit dem Autohaus gemacht haben, weil genau die Dinge, die er thematisiert hat und andere Kunden auch thematisiert haben, sind jetzt alle nicht mehr. Er ist super happy, seine Probleme wurden alle gelöst, er fühlt sich viel, viel besser bedient und er hatte das Gefühl, dass ein ganz anderer Spirit in dem Autohaus herrscht. Ja. Und mir ist das Herz aufgegangen, weil dann habe ich offensichtlich zusammen mit meinem Kollegen haben wir den Job richtig gemacht in den Monaten und so schließt sich der Kreis. Ja. Und so macht es dann Sinn. Das ist jetzt eine sehr ausführliche Antwort auf deine Frage, ob ich auch Kunden befrage, aber so gehe ich quasi vor. Ja.
Wie sieht das Geschäftsmodell der Zukunft aus für Autohäuser? Also wie man resilient wird, hast du bereits angesprochen, dass man halt einfach ja über alle Branchen hinweg eigentlich, dass man sich natürlich aus der Sicht der Kunden die verschiedenen Reisen und die Kundenbedürfnisse anschaut. Aber wie könnte zukünftig das Geschäftsmodell ausschauen? Ich habe mal gelesen, das Agenturmodell, das ist eigentlich mehr oder weniger tot, was das einmal geheißen hat, dass er die Hersteller die Autos zur Verfügung stellen und die Autohäuser sind dann Vertriebspartner und müssen die Autos nicht mehr ablösen. Wie blickst du da in die Zukunft oder was denkst du, ist so die nächste Innovation für die Autohäuser?
Also es ist natürlich jetzt rein eine subjektive Einschätzung. Ich kann jetzt weder globale Entwicklungen noch Herstellerentscheidungen vorhersagen. Ein Stück weit habe ich natürlich tiefen Einblick, aber wie beantworte ich die Frage am besten? Also ich glaube, dass das Autohaus in Zukunft sich wohl eher als Mobilitätsdienstleister verstehen wird und dass es sich nicht rein auf Autos an sich konzentrieren wird, sondern auf verschiedene Mobilitätsarten. Die können zweirädriger Natur sein oder eben vierrädrig. Das ist mal der eine Aspekt. Das andere ist aber, dass wir ein ganzes Ökosystem außenrum haben. Wir haben vorhin schon ganz kurz über Tesla gesprochen. Zu einem Elektroauto gehört eben auch eine funktionierende Infrastruktur. Es gehört eine Wallbox zu Hause im Idealfall. Es gehört im Idealfall auch ein Stromspeicher dazu. Und das Ganze sollte idealerweise auch noch mit einer PV-Anlage gekoppelt sein. Und dann hat man quasi die maximalen Vorteile von auch dieser Antriebsart und kann auch sein eigenes Auto noch, wenn es bidirektional auch der jeweilige Netzversorger erlaubt, kann es als Stromspeicher genutzt werden. Man kann es ins Netz einspeisen. Man kann womöglich auch Geld dafür kassieren im Sinne auch von Energiegemeinschaften. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn dieses ganze Themenspektrum, diesen ganzen Mikrokosmos ein Autohaus eigentlich abdecken kann, und es gibt heute schon Autohäuser, die es machen, dort hat man auch eher mit einem Mobilitätsberater zu tun als mit einem Verkäufer, dann ist der Kunde da vollumfänglich abgedeckt. Das heißt, der kommt hin und sagt so, ich interessiere mich für ein Elektroauto. Ich möchte aber, dass das Thema Infrastruktur für mich auch gelöst ist. Einerseits bei mir zu Hause, andererseits, wenn ich auf Reisen bin, da geht es natürlich dann auch um Ladekarten, Bezahlarten etc., diese Dinge. Gleichzeitig brauche ich aber für meine Firma noch ein, oder für meine Arbeitnehmer in meiner Firma brauche ich noch ein attraktives Modell, was, ich sage jetzt irgendwas, Dienstfahrräder im Sinne von E-Bikes betrifft. Und zusätzlich habe ich noch Bedarf an einem Last-Mile-Nutzfahrzeug, weil wir in unserer Branche da unsere Kunden regional dann noch extra beliefern und so weiter. So kann man das fortspielen. Wir können sogar jetzt noch ganz visionär werden und sagen, vielleicht sind dann die Flugtaxis auch dabei, also die Passagierdrohnen, die voll autonom durch die Luft fliegen. Der chinesische Hersteller XPeng hat gerade beispielsweise seine vorgestellt, die angeblich super funktioniert. Und dann können wir noch weiterdenken, wenn wir wissen, dass Tesla und auch viele chinesische Hersteller eben auch an KI-gesteuerten Robotern arbeiten, die da teilweise schon menschenähnlich agieren können. Dann könnte es sein, dass dieses Spektrum sehr, sehr breit wird. Ja, das ist jetzt so quasi meine subjektive Meinung dazu, in dem Wissen, dass es bereits Autohäuser gibt, die versuchen, einen großen Teil von diesem Spektrum gut abzudecken. Da haben wir noch überhaupt nicht drüber gesprochen, wie jetzt das Vertriebsmodell ist, was du schon angesprochen hast. Ist es Direktvertrieb? Da muss man ja auch unterscheiden, ist es eine echte Agentur, wo tatsächlich ein Großteil des Risikos beim Hersteller liegt, also Kapitalrisikos. Oder ist es eine unechte Agentur, wo dann doch wieder einiges beim Autohaus liegt und dementsprechend orientieren sich die Margen? Also das wird sich alles noch weisen. Du hast schon gesagt, dieser Trend zum Direktvertrieb scheint jetzt wieder umgekehrt zu sein. Das liegt aber an einer anderen Tatsache. Die Hersteller haben innerhalb der Corona-Zeit gemeint, man hat einfach gesehen, es passiert extrem viel online. Also können wir unseren Vertrieb auch umstellen auf online und können uns eigentlich diese Margen, die bisher notwendig waren, um den stationären Autohandel da überhaupt als Geschäftsmodell existieren zu lassen, können wir uns jetzt quasi selber holen. Ja, das war die Idee hinterm Direktvertrieb. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, und damit kommen wir wieder zu der vorherigen Frage oder einer der vorherigen Fragen, die Beziehung zum Kunden und die Bindung der Kunden, die hat halt das regionale Autohaus mit den regionalen Ansprechpartnern. Und jetzt bin ich recht provokativ, aber das ist tatsächlich meine Überzeugung. Ich kenne aktuell keinen Automobilhersteller, der Retail, sprich Einzelhandel, wirklich kann und beherrscht. Ja, es gibt positive Ausnahmen, wie jetzt, nehmen wir mal Porsche Interauto in Österreich, die zur Porsche Holding gehören und die Porsche Holding gehört wiederum zum VW-Konzern. Aber das ist einfach geschichtlich bedingt. Man hat bei der Porsche Holding mit Einzelhandel begonnen und hat tiefe Einzelhandelskompetenz. Und deswegen funktioniert's. Und verglichen mit privaten Händlern sind die privaten Händler eh auch meistens näher am Kunden dran und machen das besser. Und ja, all diese Aspekte, jetzt habe ich extrem weit ausgeholt, aber all diese Aspekte schwingen da mit in der Beantwortung dieser Frage. Ja.
Dieser ganzheitliche Mobilitätsdienstleister.
Ist das eine gefährliche Wette auf die Zukunft?
weil man kann ja vielleicht meinen, Elektromobilität, vielleicht kommt ja noch eine alternative Antriebsmethode, vielleicht kommt da noch was. Wie risikoreich ist denn diese Umstellung? Vor allem, wo fängt man an? Was wäre der nächste Schritt, der logische nächste Schritt?
Also der allerlogischste nächste Schritt ist einmal alles rund um Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz. Da ist unsere Branche gefühlt noch in der Steinzeit, speziell was Autohausebene betrifft. Also die Hersteller sind schon an extrem vielen Themen dran und in der Umsetzung, aber auf Autohausebene sind wir da noch in der Steinzeit. Warum? Weil es konkret so ist, dass wenn du ein Mehrmarken-Autohaus betreibst, dann kriegst du in Form von, ja, ich lehne mich jetzt wieder aus dem Fenster, regelrechten Knebelverträgen. Also es ist ja eher fast schon ein Franchise-System und nicht freies Unternehmertum. Bekommst du extrem viel vorgegeben von den Herstellern, was per se natürlich auch seine Berechtigung hat. Kunden wollen eine Marke erleben können und in einer gewissen Markenwelt sein. Aber worauf ich hinaus will, ist, aus dem Grund haben die Autohäuser aktuell lauter so kleine Insellösungen. Also die haben System 1 von Hersteller 1, System 2 von Hersteller 2 und so weiter. Dazu haben sie dann noch drüber ein Dealer-Management-System, drunter ein CRM-System für die Verkäufer. Und all diese Systeme, speziell die Herstellerlösungen, sind teilweise Insellösungen und kommunizieren nicht sauber mit den anderen, weil man könnte ja quasi Gefahr laufen, dass jetzt Kundendaten von der einen Marke irgendwie über Umwege bei der anderen Marke landen könnten, und das ist natürlich Gott verboten. Ja? Die Banken und Versicherungen und weitere Dienstleister haben nochmal ihre eigenen Systeme. Also jetzt sitzt so ein Serviceberater vor dir oder ein Verkaufsberater und hat quasi behandelt deinen Geschäftsfall als Kunde, und dann kann es sein, dass der 5 verschiedene Systeme bedienen muss. So, wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Branchen, wo du in einem System alles machst und womöglich nimmt dir der Kunde selber schon ganz viel ab, weil das eben so benutzerfreundlich und watschen einfach ist, siehe Amazon, siehe Apple, siehe was auch immer, dann sind wir da aktuell auf Autohausebene nicht zeitgemäß. Also ganz klar, der erste Schritt muss deutlich mehr Digitalisierung und künstliche Intelligenz sein. Der nächste Schritt ist meiner Meinung nach, dass man klipp und klar darüber nachdenkt, was sind meine Ertragsbringer der Zukunft. Man muss wissen, ein Autohaus verdient hauptsächlich in der Werkstatt seinen Ertrag, also den nominalen Ertrag, und braucht natürlich den Automobilverkauf dazu, um die Werkstatt letztendlich zeitversetzt zu füllen, dass die Kunden in die Werkstatt kommen. So, die Margen im Neuwagenverkauf sind derartig schlecht seit vielen Jahren, dass teilweise mehr Rabatt gegeben wird, als Marge vorhanden ist, und nahezu jedes Autohaus im Neuwagenbereich eigentlich nichts verdient, sondern teilweise drauflegt. Ja? So, wenn man jetzt weiß, dass der Ertragsbringer Werkstatt, der das Minus oder die schwarze Null im Neuwagenbereich mehr als kompensiert hat, sodass man eben noch ein gutes Geld verdienen konnte, dass dieser Bereich sich jetzt radikal verändert, Stichwort nur ein Drittel bewegte Teile bei Elektroautos versus Verbrenner, dann muss ich mir jetzt ganz gut überlegen, was sind meine Ertragsbringer der Zukunft? Ja, was sind meine Profit Center auch der Zukunft? Spezialisiere ich mich auf Karosserie und Lack und bin quasi das Karosserie- und Lackzentrum in meiner Region, und zwar nicht nur für Automobile, sondern man kann ja in einer schönen Lackierkabine alles Mögliche lackieren beispielsweise, könnte eine Sache sein. Dann nächstes könnte sein, wir haben ein Fahrzeugaufbereitungs- und Reinigungskompetenzzentrum, ja, und bieten einfach die beste Fahrzeugaufbereitung in der ganzen Region, bis hin zu aufwendigen Lackversiegelungen, Keramikversiegelungen, ist alles dabei, kann man auch ein gutes Geld verdienen. Dann könnte ich auch sagen, ich habe ein weiteres Kompetenzcenter, das nennt sich Reifen, weil das ursprüngliche schwarze Gold der Autohäuser, das war das Öl und ist noch das Öl, wird eben durch Elektromobilität immer weniger werden. Habe ich vielleicht ein neues schwarzes Gold, nennt sich Reifen, ist nicht in derselben Ertragshöhe wie Öl, definitiv nicht, aber auch da, wenn ich wieder in Richtung Kompetenzcenter gehe, ein großes Reifenhotel anbiete, dadurch auch eine enorme Kundenbindung habe, es gibt kein besseres Kundenbindungsinstrument als Reifen, und dann womöglich noch vielleicht auch noch eine Kooperation mit einer Reifenkette habe, also in diesen Franchise-Systemen gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, habe ich ein weiteres Kompetenzzentrum, Dann könnte ich sagen, ich bin auch noch das zweirädrige Mobilitätskompetenzzentrum und habe E-Bikes, E-Mopeds, sage ich jetzt so pauschal, aber es das heißt natürlich anders. Solche Dinge, also es gibt bereits Autohäuser, die das so betreiben. Ja, es ist jetzt nichts, was ich mir gerade ausdenke oder wo ich glaube, irgendwie von warmem Eislutschern träume, sondern das ist, so stellen sich aktuell Autohäuser schon auf. Und so könnte ich krisensicher werden, resilient werden. Und im Prinzip ist immer ganz wichtig, es sollte bitte auch markenunabhängig sein. Natürlich haben wir sehr emotionale, sehr attraktive Automobilmarken. Aber erstens wird da jetzt wahnsinnig viel passieren. Es werden noch Übernahmen sein, die wir uns alle aktuell gar nicht vorstellen können. Und gleichzeitig steht ja bitte auf dem Autohaus, steht oben hoffentlich der eigene Händlername oder halt den Namen, den man gewählt hat. Und der sollte da in Zukunft auch noch draufstehen können. Und so könnte man sich als der Mobilitätsdienstleister in seiner jeweiligen Region positionieren.
Macht es Sinn, ein Autohaus aufzubauen, das sich auf Oldtimer spezialisiert? Wenn jeder von Elektromobilität spricht, ist wahrscheinlich genau das die radikalste Differenzierung, die es vermutlich geben kann am Markt.
Also ja, macht definitiv Sinn, weil Oldtimer sind ein Hobby für die Menschen. Bei Hobbys neigen wir alle dazu, unser Geldbörsel deutlich weiter zu öffnen als bei Dingen, die wir einfach für den Alltag brauchen. Und viele sehen ja ein Automobil eigentlich als Gebrauchsgegenstand an. Beim Oldtimer ist es definitiv nicht so. Beim Oldtimer spielt Leidenschaft mit. Allein diese vielen, vielen Reparaturen, das tut sich ja keiner an, wenn es nicht ein Hobby und eine Leidenschaft ist. Also klare Antwort ja, aber jetzt nicht unbedingt als Gegentrend, sondern als und. Wir haben ja einen enorm hohen Verbrennerbestand. Der ist, glaube ich, weltweit gesehen sind es noch immer über 90 oder sogar bis zu 95% sind natürlich noch Verbrennerbestand. Ist jetzt wenig verwunderlich, wenn wir über 100 Jahre Verbrennergeschichte haben. Und wenn ich da zusätzlich noch ein Kompetenzzentrum zu dem, was ich gerade alles genannt habe, anbiete, ist es ein wunderbarer zusätzlicher Ertragsbringer. Überhaupt keine Frage.
Wie komplex ist das Geschäftsmodell von Autohäusern? Weil, wie du angesprochen hast, es gibt verschiedene Insellösungen. An das habe ich gar nicht gedacht, eben Banken und Versicherungen. Also es sind einfach wahnsinnig viele Beteiligte und es klingt zumindest so, dass das Autohaus wenig Mitspracherecht hat bei all diesen Partnern, die was es dann rund um das Autohaus gibt. Wie komplex würdest du das Modell beschreiben?
Also zum Thema Mitspracherecht war das jetzt hauptsächlich auf Hersteller bezogen, weil die, wie gesagt, zu Recht natürlich drauf schauen, in welcher Markenwelt bewegt sich ein Kunde und was kann er sich bei uns als Marke am Point of Sale erwarten. Aber zur Beantwortung deiner Frage, das Geschäftsmodell Autohaus ist tatsächlich sehr, sehr komplex. Man kann das recht gut beschreiben, wenn man jetzt mal den Verkaufsberater anders sieht, ja, und sagt so, das ist jetzt nicht der Typ, der mir unbedingt ein Auto umhängen will, nur mit dem größtmöglichen Rabatt, sondern eigentlich, wenn es ein kompetenter Verkaufsberater ist, ist das jemand, der sollte mal gut mit Menschen können. Er sollte auch psychologisch und empathisch gut drauf sein, und zwar von jung bis alt und von arm bis reich, je nach Marke natürlich, aber trotzdem wäre es gut, wenn er das kann. Und meine besten Verkäufer in den Teams, die ich geleitet habe, waren so drauf. Dann sollte er sich in Finanzierung und Versicherung, und jetzt fasse ich es zwar zusammen, weil es bei uns so ist, aber das sind eigentlich zwei verschiedene Themenbereichen, wo man sich wieder unterschiedlich gut auskennen muss, sollte sich gut auskennen. Er sollte das Produkt bestmöglich erklären können. Er sollte die Prozesse im Hintergrund ganz genau im Blick haben. Er sollte sich nicht nur beim Produkt technisch gut auskennen, auch wenn wir in Zukunft da sicher ganz tolle KI-Lösungen dazu haben werden. Aber ja, und dann, da reden wir noch gar nicht von der Persönlichkeit. Und also das Spektrum ist enorm breit und deswegen gibt es auch in einigen Autohäusern relativ viel Fluktuation bei Verkäufern. Das muss man erstmal beherrschen, ja. Und dann noch diesen teilweise Zeitdruck und Kunden, die hohe Erwartungen haben, zum Teil immer abhängig vom Budget, aber trotzdem teilweise sehr hohe Erwartungen haben. Dann Hersteller, die aktuell nicht immer dann zu dem Zeitpunkt liefern, wann es eigentlich vorgesehen wäre. Ganz viel Ungewissheit, ganz viel Druck im System. Da haben wir noch gar nicht über Gebrauchtwagen gesprochen, was wieder nochmal ein anderes Geschäft ist. Dann haben wir Auktionsplattformen zu bedienen und so weiter und so weiter. Also das Spektrum ist riesig, es ist ein wahnsinnig vielfältiger Job, um jetzt mal bei dieser Jobrolle zu bleiben. Und somit, ja, das Geschäftsmodell Autohaus ist sehr komplex, ja.
Was mich interessieren würde, ist, kann irgendjemand überhaupt noch ein Autohaus heutzutage eröffnen? Oder sind jetzt einfach die bestehenden Autohäuser, die es gibt, die müssen sich halt durchsetzen, vielleicht gibt es ein paar Übernahmen, aber im Endeffekt, also ich sage jetzt mal, als normaler Mensch mit normalen finanziellen Mitteln jetzt ein Autohaus aufzubauen, ist fast unmöglich, oder? Also der Markt wird vermutlich aufgeteilt auf die Autohäuser, die es bereits gibt.
Ja, würde ich so bewerten. Also es war früher, also wir haben vorhin über meinen Weg in die Selbstständigkeit gesprochen und es war ganz früher mal mein Wunsch oder mein Traum, quasi ein Mehrmarken-Autohaus mit Spezialisierung zu betreiben. Von dem Traum habe ich mich sehr, sehr schnell verabschiedet, als ich Gebietsleiter war und 33 Autohäuser betreut und auch die Umsatzverantwortung getragen habe. Und weil ich feststellen musste, es ist eigentlich ein sehr unattraktives Geschäftsmodell. Warum ist das so? Wir haben sehr hohe Investitionen. So ein Schauraum, wie man, wenn man durch die Lande fährt, wenn man die sich anschaut, die kosten in der Regel einen siebenstelligen Betrag. Das ist mal der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dadurch, dass wir eben am Neuwagen, am Fahrzeug, im Autohaus sehr wenig Marge letztendlich unterm Strich verdienen. Also man kann, ich habe vorhin schon über rote Zahlen und schwarze Null gesprochen, ist das gesamte Geschäftsmodell Autohaus ein eher unattraktives. Das kann man sich so vorstellen, dass die Gesamtrendite von Autohäusern in der Regel, bei den guten ist es so, sagen wir mal, circa 1,5%. Es gibt wenige Ausnahmen, die da noch deutlich drüber sind, aber es gibt ganz viele Autohäuser, die arbeiten momentan mit einer schwarzen Null. So, jetzt kann man sagen, naja, liegt womöglich auch immer an diesen ständigen Investitionen. Sicher, spielt mit rein. Aber am Ende des Tages bleibt nur ein Schluss. Verglichen mit anderen Branchen ist es eigentlich ein höchst unattraktives Geschäftsmodell. Und zu deiner Frage, heute mit diesen hohen Investitionen ein Autohaus auf der grünen Wiese aufmachen zu wollen, da muss ich schon ein ordentliches Budget haben und eigentlich mein Geld woanders erst verdient haben. Und dann ist es auch ein sehr unsicheres Geschäftsmodell, weil, wie gesagt, wir befinden uns momentan im größten Wandel, den diese Branche je erlebt hat. Die Hersteller kämpfen gerade alle selber damit, wie sie überhaupt überleben sollen und wie sich ihr Geschäftsmodell verändert. Also es ist extrem viel Druck im Kessel. Und es passiert extrem viel, ja. Und die einzige Möglichkeit, wo ich sehe, für Neue, die da sich neu niederlassen wollen, ist, sollten die Herstellerstandards sinken und deutlich weniger Investitionen erwartet werden, dann könnte es wieder interessant werden. Plus, ich glaube, in den letzten Jahrzehnten haben wir alle nicht wirklich erlebt, dass irgendwas billiger geworden wäre, ja.
Stimmt. über was wir nicht gesprochen haben, ist die Shared Economy. Ist das deiner Meinung nach eine realistische Bedrohung auch für die Autohäuser, dass man, oder wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man eine Flotte an Fahrzeugen zur Verfügung stellt, wo einfach man quasi pro Fahrt bezahlt und, wie du gesagt hast, Mobilitätsdienstleister, dass sich Autohäuser so hinentwickeln, dass Autos gar nicht mehr gekauft werden oder geleast werden, sondern nur mehr pro Fahrt, pro Nutzen bezahlt werden?
Gibt es mehrere Aspekte dazu. Wie du weißt, habe ich ja zwei Lehraufträge an der Fachhochschule Kufstein und die nennen sich tatsächlich der eine Trends in Automotive und Mobility und der andere Automotive und Mobility Management. Das ist dann eher aufs Autohaus bezogen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht genau in die Richtung, wie du sagst. Wir haben einfach verschiedenste Entwicklungen. Der wichtigste Aspekt dabei ist, dass bei uns eigentlich die Bevölkerungspyramide gegen uns arbeitet als Gesellschaft. Die Menschen, die aktuell in die Lehre kommen, sind halb so viele Personen wie die Menschen, die ins Pensionsantrittsalter kommen. Und das heißt im Umkehrschluss, wir werden in Zukunft weniger Konsumenten haben. Diese Konsumenten, deine Generation und jünger, haben aber auch ein anderes Mobilitätsverhalten und auch andere Ansprüche und konsumieren anders. Das heißt, wenn wir im urbanen Raum sind, ich glaube, in Innsbruck ist es ähnlich wie jetzt in Salzburg oder Wien, brauche ich nicht zwingend ein Auto. Wenn ich punktuell eins brauche, dann macht eben Carsharing definitiv Sinn. Dann können wir noch gern, wenn wir jetzt in Richtung Tirol schauen, über Saisonarbeiter nachdenken in der Gastronomie, in der Hotellerie. Für die kann es sein, dass ein Autoabo, was sie auch für 3 oder 6 Monate abschließen können, deutlich sinnvoller ist als jetzt irgendein Leasing oder ein Kredit oder das Auto zu kaufen. Also ja, da ist auch extrem viel in Bewegung. Das aber ist aktuell, dass auch angesichts der Zinssituation es momentan sehr schwierig ist, damit Geld zu verdienen. Also man hat es vielleicht eh aus den Medien entnommen, die diversen Carsharing-Anbieter haben entweder fusioniert oder sind vom Markt verschwunden, und dann gibt es halt die, die noch übrig sind und die man speziell jetzt in Österreich in Wien dann zum Beispiel vorfindet. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, beim Autoabo war jetzt grundsätzlich ein Trend, der auch aus der Corona-Zeit ziemlich beflügelt hervorgegangen ist, eine Zeit lang. Dann wurden die Zinsen eben, die Leitzinsen angehoben, und dann wurde es auch da schwieriger. Das heißt, da ist jetzt auch sehr viel Konsolidierung, findet da gerade im Markt statt. Also ich persönlich habe sogar in Österreich 2 Autoabo-Anbieter im Hintergrund dabei begleitet, ihr Unternehmen letztendlich zu verkaufen oder ihr Kerngeschäft zu verkaufen. Trotzdem ist es so, dass deine Frage in die richtige Richtung zielt. Das gehört sicherlich in Zukunft zu dem Mobilitätsangebot eines Autohauses wahrscheinlich ganz normal dazu. Ja, es ist nur aktuell schwierig, deswegen gibt es relativ viele Fragezeichen in die Richtung. Rechnet sich das? Wann rechnet sich's? Was braucht man eigentlich dazu? Die Frage ist auch, wie man es dann betreibt. Der Autoabo-Anbieter, muss der die Autos wirklich selber kaufen und betreiben und dann mit Buyback an die Autohäuser zurück spielen und spülen quasi? Oder kann man, es gibt zum Beispiel White-Label-Softwarelösungen, zum Beispiel ein Kooperationspartner von mir, die ermöglichen es einem Autohaus innerhalb von 2 Wochen auch Autoabo-Anbieter zu sein, ja. Und das kann dann speziell regional sehr interessant sein. Meinen langjährigsten Kunden habe ich beispielsweise vor 7 Jahren dabei begleitet, ein regionales Autoabo in seiner Region, es ist in der Steiermark in dem Fall, anzubieten und zu etablieren. Und das funktioniert bis heute sehr gut und er verdient bis heute ein gutes Geld damit. Aber weil es halt sehr auf die Kunden in seiner Region ausgerichtet ist.
3 Fragen habe ich noch an dich, Florian. Was kann man deiner Meinung nach von der Autobranche oder vom Autohandel lernen? Also was ist so die eine Sache, die was jeder lernen kann?
So wie der Autohandel jetzt betrieben wird oder wie mein Anspruch dran wäre.
Du kannst antworten, wie du möchtest. Ich bin gespannt.
Das, was vermeintlich einfach ist, also quasi ich deale ein wenig mit Autos und dann repariere ich sie, viel, viel komplexer ist, als sich das ein Endkonsument vorstellen kann. Das ist sicherlich ein Learning. Ein anderes ist, dass man, das ist eben auch meine Mission, dass man bei der zweitgrößten Investition nach dem Eigenheim ganz eine tolle Geschichte draus machen kann. So ein richtig cooles Kundenerlebnis, wo Menschen mit leuchtenden Augen rein und rausgehen und einfach Freude an Mobilität haben. Es gibt momentan solche positiven Ausnahmen, gibt's, aber ist halt ein sehr geringer Prozentsatz. Ja, war das die ganze Beantwortung der Frage?
Ich habe nur grundsätzlich daran gedacht, man kann für alles was verlangen. Das ist,
Ja, genau.
ja.
Danke für die Ergänzung. Stimmt. Da tue ich jetzt quasi deine Antwort ergänzen. Stimmt absolut. Es gibt ganz viele Dienstleistungen, die man definitiv nicht gratis anbieten muss, sondern wo Kunden sehr bereitwillig ihr Geldbeutel öffnen, weil sie sagen, hey, das spart mir massiv Zeit. Es ist super bequem für mich. Ich kann Dinge quasi von der Couch aus regeln und ich bin da einfach in sicheren Händen und die machen das für mich. Ja, das stimmt. Danke.
Gerne, gerne. Also, ich denke es mir nur immer wieder. Also, das, auch beim Upselling. Mein
Ja,
Neupark.
genau.
Also,
Ja.
unfassbar faszinierend.
Ja, genau. Allein nur, kleine Ergänzung, allein nur das Thema Hol- und Bring-Service. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich viele solche Kleinpanels moderieren darf. Das ist ein Kundenbindungsinstrument, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also für die Kunden ist das so mega cool, wenn man ihnen das einfach abnimmt und sie im Prinzip ihrem Leben nachgehen können. Einfach super, ja. Und dafür zahlen die dann teilweise 100, 200 Euro, unglaublich.
Ja, interessant. Wirklich interessant. Florian, die zweite Frage. Du hast es kurz angerissen und ich verstehe natürlich eine gewisse Befangenheit. Ich versuche es trotzdem. Was sind denn deine Vorhersagen? Welche Marke ist gut aufgestellt für die Zukunft? Weil du hast vorhin auch ganz kurz gesagt, es gibt eventuell Übernahmen, die man sich jetzt vielleicht gar nicht ausmalen kann. Was ist denn so deine Vermutung? Also was ist so deine Vorhersage oder was ist deine Meinung und Einschätzung?
Also ich bin gar nicht befangen, weil ich ja externer Berater bin. Ich darf tatsächlich auch mit nahezu allen Automarken arbeiten, entweder über die Autohäuser oder über die Importeure. Die sind ja auch teilweise meine Kunden. Und die wissen alle, dass ich sehr, sehr direkt und ehrlich bin und auch teilweise unliebsame Dinge von mir gebe, wenn ich es einfach für angebracht und die Wahrheit halte. Also um die Frage zu beantworten. Aktuell gibt's über 100 chinesische Automarken. Und ein Großteil davon würde gerne in Europa Fuß fassen. Wir reden von einem etablierten, gesättigten Markt, wo Kunden bereit sind, auch relativ viel Geld für so ein Auto auszugeben. Die Listenpreise in Europa sind in der Regel doppelt so hoch wie in China, weil in China einerseits natürlich die Kaufkraft zwar noch nicht ganz dort ist, aber andererseits wir auch einen massiven Verdrängungswettbewerb haben. Das heißt, aktuell geistern da 40-50% Rabatte um und um. Und das wird bewirken, dass sehr viele von diesen 100 chinesischen Marken auch wieder verschwinden oder einfach da eine Konsolidierung stattfindet. Es ist jetzt schon so, dass von den 100 Marken 50 in der Hand von drei Konzernen sind und die werden immer größer und immer größer. Und einer dieser drei, nehmen wir mal BYD, Build Your Dreams, ist ja auch in Österreich schon seit 1,5-2 Jahren gut etabliert, haben auch schon 10.000 Autos in Österreich auf die Straße gebracht und dadurch ist man im Straßenbild sichtbar. Die sind auf dem Weg, zum größten Hersteller der Welt zu werden. Ja, die haben jetzt 3 Millionen Elektroautos beispielsweise, letztes Jahr verkauft. Heuer bin ich noch gespannt auf die Zahlen, aber nur, dass man ein Gefühl kriegt, das aktuelle Werk, das größte Werk von BYD, was sie gerade bauen, ist so groß wie die Stadt San Francisco. Da gibt's aktuell keinen europäischen Hersteller, der solche Automobilwerke in dieser Dimension hätte, betreiben würde oder bauen würde. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass wir, ich mag jetzt keine Werbung für chinesische Marken machen, sondern einfach der Realität ins Auge blicken, dass wir, es gibt mittlerweile in der Branche den Begriff China Speed. Die Chinesen gehen mit einer anderen Geschwindigkeit an das Thema ran. Warum? Wir brauchen jetzt nicht mehr langfristige und langwierige hohe Ingenieurskunst, um hochkomplexe Verbrennermotoren zu entwickeln und zu bauen, sondern wir haben Elektromotoren, wir haben Akkus und bei den Akkus sind die Chinesen weltweit führend. Da haben wir Europäer komplett alles verschlafen, was man nur verschlafen kann. Das heißt, die haben mindestens 10 Jahre Vorsprung und die geben einfach Gas, ja. Und die sagen, unsere rund 400 Millionen Chinesen, die in den letzten Jahren von den 1,4 Milliarden in den Wohlstand gekommen sind oder in den, sagen wir mal, Mittelstand, so ist es richtig formuliert, die sind im Schnitt 35 Jahre alt und die wollen konsumieren und die wollen vor allen Dingen ein iPad auf Rädern haben. Die wollen da ganz viel digitales Erlebnis haben und das außenrum ist gar nicht so vorherrschend, wie das bei uns immer der Fall war. Stichwort Spaltmaße etc., die hohe Ingenieurskunst, das ist alles so nicht mehr gefragt. Und somit gibt's jetzt schon fleißige Hin- und Herbeteiligungen. Also das neueste Audi-Modell beispielsweise wird von einem chinesischen Unternehmen produziert in einer Kooperation. Heißt Audi E5, hat nicht mehr die E4-Ringe drauf, sondern hat nur den Schriftzug Audi drauf. Binnen Minuten wurden 10.000 Stück verkauft. Ja? Was für Audi sehr, sehr, sehr wichtig und sehr gut ist, aber gleichzeitig wandert Kompetenz nach Asien, ja. Oder ist schon die ganzen Jahre gewandert und jetzt wird es so richtig bildhaft. Das heißt, vor kurzem hat Volkswagen mit großem Stolz sein eigenes China-Entwicklungszentrum eröffnet. Und da passiert jetzt gerade sehr viel, ja. Das heißt, Volkswagen arbeitet, glaube ich, momentan der ganze Konzern mit 5, 6 verschiedenen chinesischen Unternehmen. Eins davon ist beispielsweise XPeng, die jetzt gerade in den österreichischen Markt auch eingetreten sind. Sind gegenseitig mit 5% beteiligt. Somit kann ich jetzt die Frage nicht einfach so pauschal beantworten und sagen, so, folgende Marken sind super aufgestellt. Aktuell ist so, dass alle europäischen Hersteller, dadurch, dass sie am chinesischen Markt massiv verloren haben, wir Europäer sind dort autotechnisch nicht mehr attraktiv. Wir waren ja jahrzehntelang die attraktivsten Marken und jetzt sind wir es nicht mehr. Jetzt kaufen die Chinesen chinesische Autos, weil sie teilweise auch wirklich besser sind. Also kämpfen gerade alle Europäer mit massiven Gewinneinbrüchen. Porsche hat vor kurzem 95% Gewinneinbruch präsentiert, weil sie auch gleichzeitig 2 Milliarden witzigerweise in eine rückwärtsgewandte Technologie, sprich Verbrenner, investieren. Und da ist gerade so viel in Bewegung, dass selbst wenn wir jetzt BMW nehmen, wo wir sagen, okay, die sind ja mit ihrem technologieoffenen Ansatz sehr gut aufgestellt, selbst die haben einen massiven Gewinneinbruch. Und da wird jetzt einfach ganz viel passieren. Also Ford hat jetzt gerade die Tage gesagt, sie haben irgendeinen zweistelligen Milliardenbetrag an Dollar abschreiben müssen, weil das mit dem großen Pickup-Truck, dem meistverkauftesten Ford aller Zeiten, dem F-150 in der elektrischen Variante, nicht funktioniert. Ja, jetzt wackelt gerade der ganze Pkw-Bereich in Europa. Es kann sein, dass sie sich mit Pkws aus Europa zurückziehen. Könnte sein. Ja, sprich, da ist so viel in Bewegung, das kann man nicht vorhersagen. Grundsätzlich haben wir in unserer Branche immer wieder die Aussage bekommen, am Ende des Tages werden 5 große Konzerne, maximum 10 übrig bleiben. Ja, kann so sein. Das heißt noch lange nicht, dass die Marken alle verschwinden. Ich meine, im VW-Konzern sind, glaube ich, 14 Marken drin und im Stellantis-Konzern ähnlich. Aber es wird einfach noch extremst viel passieren und die Chinesen werden da eine sehr, sehr gewichtige Rolle spielen.
Die letzte Frage. Was möchtest du noch sagen, Florian?
Hätte ich mich besser vorbereiten sollen, weil ich glaube, die Frage stellst du immer. Was möchte ich noch sagen? Ja, also so ein bisschen meine Herzensmission. Meine Herzensmission, glaube ich, ist gut rausgekommen, ist das Thema Kundenerlebnis, Kundenreise. Gleichzeitig darf ich gerade einige Autohäuser beim Thema Generationenwechsel begleiten und es ist mega spannend, weil teilweise habe ich die dann auch als Studenten in der FH Kufstein bei mir sitzen und zugleich habe ich auch ein Entlohnungssystem für Autohäuser entwickelt, wo man Mitarbeiter am Ertrag beteiligen kann und was leistungsorientiert ist. Das soll jetzt keine Werbung für mein Portfolio sein, sondern die Zusammenfassung dessen, was mich antreibt. Wenn es mir gelingt, in all diesen Bereichen die Autohäuser so zu unterstützen, dass Kunden dann mit strahlenden Augen rein und rausgehen, dann habe ich alles richtig gemacht und dann kann ich quasi auf meinem Sterbebett sagen, cool, du hast einen kleinen Beitrag dafür leisten dürfen, dass ich in dieser Welt auf der menschlichen Ebene kombiniert mit Digitalisierung was nachhaltig verändert hat.
Man kann sagen, du sorgst für bewegende Momente.
Ja, es fließen auch öfters die Tränen, Robert. Also wenn ich da eben so Generationenwechsel begleite, das ist ja dann auch teilweise im hochemotionalen Bereich, so fast schon halb psychologisch. Also ich sorge nicht nur für positiv bewegende Momente, sondern ich lege meinen Finger auch von Berufswegen in Wunden. Das ist Teil meines Jobs, ja.
Ja, die radikale Ehrlichkeit ist der beste Weg zur Veränderung. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Also auch aufgrund deiner letzten Aussagen, dass du sehr ehrlich in deiner Art bist und ich glaube, da können definitiv einige davon profitieren.
Ich habe mir viel blutige Nasen geholt in meinem Leben dafür, aber am Ende des Tages merke ich, das ist der bessere, der nachhaltigere Weg und zum Glück mittlerweile auch etwas von Erfolg gekrönt. Also das werde ich beibehalten, ja.
Schön, sehr schön. Florian, ich bedanke mich für das Gespräch und dir natürlich weiterhin alles Gute. Vielen Dank, danke.
Ich sage herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön.